Genau, ich nehme euch heute mit in meine Geschichte mit Gott. Nein, es ist nicht meine Geschichte mit Gott, aber es geht auch um einen Glatzkopf und es geht um Jesus. Und ich möchte euch zum Einstieg kurz ein bisschen mitnehmen ins Leben von einem Glatzköpfigen. Und zwar möchte ich drei Fun Facts mit euch teilen, die ich immer wieder so, die mich immer wieder beschäftigen. Das erste ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle beim Kopfrasieren. Wo hört die Glatze auf und wo fängt der Bart an? Falls ihr mal eine Lösung habt für das Problem, kommt auf mich zu. Ich bin interessiert. Das zweite, was ich mir kürzlich gefragt habe, was machen eigentlich Juden mit einer Glatze? Wie befestigen sie ihre Kippa? Mit beidseitigem Klappband? Weil die, die Haare haben, haben so eine Spangele. Also auch eine Frage, die ich noch nicht ganz für mich so geklärt habe. Und keine Frage als drittes, aber etwas Nerviges. Wenn ich meinen Kopf frisch rasiert habe und ich eine Kappe anziehe, dann rutscht sie immer so auf, weil mein Kopf zu glatt ist zum Kappe festheben. Und irgendwann kommen dann so die Hörle wieder und dann gibt es so Wiederhöckchen und dann hat sie super. Genau, das sind so drei Sachen, Probleme, Fragen, mit denen ich mich immer wieder umschlage. Und genau, einfach so als Einstieg, hat überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, außer die Glatze. Aber wir kommen zum Thema Cringe. Der Mischa hat es schon gesagt, und ich habe so einen spannenden Punkt gefunden, wo du gesagt hast, dürfen wir uns überhaupt so zumuten, eine Stelle auch als Cringe zu bezeichnen. Und ich glaube, auf jeden Fall, ich glaube, das machen wir automatisch, wenn wir Sachen lesen, die wir schwierig finden, wo wir denken, okay, wow, das ist irgendwie komisch. Und für die, die letztes Mal da sind, ich werde wie probieren, das von letztem Mal heute noch ein bisschen konkreter auf den Text anzuwenden. Und darum, wenn ihr letztes Mal nicht da sind, dann, ja, Pech gehabt. Nein, dann könnt ihr das nachlesen oder Lose vor allem auf der Thomaskirche-Website oder so, wenn ihr es nochmal vielleicht merkt, okay, das ist eine mega komische Predigt, dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn man es nochmal das von letzter Woche nachliest. Genau. Heute möchte ich einen konkreten Text mit euch lesen und ihr habt es vielleicht schon ein bisschen vermutet, wenn ihr das Bild gesehen habt. Es geht heute um den Elisa oder Elisha. Der Elisha war ein Prophet gewesen. Und es gibt eine ganz schräge Geschichte mit dem Elisha in der Bibel, wo man sich immer wieder den Kopf zerbricht. Vielleicht kennen Sie die Stelle. Ich lese euch vor. Sie steht auch da. Sie steht im 2. Könige 2, 23 bis 25. Von Jericho ging Elisha hinauf ins Bergland nach Bethel. Da kam aus der Stadt eine Horde Jungen, die machten sich über ihn lustig und riefen von oben herab: Komm zu uns herauf, Glatzkopf! Komm zu uns herauf, Glatzkopf! Elisha schaute sich um und als er sie erblickte, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Im selben Augenblick kamen zwei Bären aus dem Dickicht und zerrissen 42 von ihnen. Von Bethel wanderte Elisha weit zum Berg Karmel, dann kehrte er nach Samaria zurück. Genau, vielleicht haben Sie die schon mal gelesen, die Stelle, und sie ist, ich glaube, so eine Stelle, wo man würde sagen, die ist ein Cringe, oder? Die will man nicht unbedingt, das ist nicht etwas, was man jetzt mit jemandem besprechen möchte, wo man vielleicht der Person auch den Glauben näher bringen oder so, sondern es ist eher ein bisschen eine Fremdscham-Stelle. Und ich habe letzte Woche fünf Punkte aufgezeigt, wo ich gemerkt habe, das hilft mir so ein bisschen, mit so Stellen umzugehen. Das erste war so eine Brille. Ich habe die Brille wieder mitgenommen, weil sie auch einfach super ist. Meine Bibellesebrille, was habe ich eigentlich für eine Brille an? Wie lese ich die Bibel? Wie gehe ich allgemein an den Text an in der Bibel? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe nachher nochmal ganz kurz darauf ein. Das zweite ist, dass die Bibel auch verschiedene Textarten beinhaltet. Also wie ein Buch mit vielen verschiedenen Texten. Und jeder Text hat auch ein bisschen eine andere Form, eine andere Absicht, eine andere Struktur. Und manchmal ist es auch gut, einfach zu wissen, hey, was ist eigentlich das für eine Textart. Dann das Dritte, das kennen ihr wahrscheinlich auch, oder viele, die jetzt vielleicht einmal Input vorbereiten. Context is king, sagt man so oft. Und es ist wirklich auch mega wichtig, dass man den Kontext noch anschaut von so einer Phase oder von so einer Geschichte. Dann das Vierte ist für die, die den Nerd-Bonus noch brauchen. Die können noch ein bisschen in die Kirchengeschichte hineinschauen und schauen, was haben andere Christen, Christinnen von uns schon mal darüber diskutiert, über diesen Text. Das ist manchmal noch spannend, weil es zum Teil doch auch sehr ähnliche Fragen sind, die wir heute uns stellen. Und das Fünfte ist Gebet. Einfach, weil ich auch denke, das ist ja, ein Teil deiner Sorgen und deine Schwierigkeit auch mit Gott und bring das in dir von ihm. Genau, wir werden gerade einsteigen mit dem ersten Punkt und ich probiere einfach ganz kurz noch zusammenzufassen, was ich letztes Mal gesagt habe und dann gerade wie mit dem Text das Ganze anzuschauen. Ich habe letzte Woche gesagt, meine Bibel lesen brüllt, das ist so ein bisschen wie ich denke, wie der Text, oder wie gehe ich an den Text an. Und da gibt es zwei Extreme. Es gibt wie ein Extrem, wir bewegen uns wahrscheinlich alle so ein bisschen zwischen diesen zwei Extremen. Es gibt das Extrem, dass ich sage, die Bibel ist wirklich, das ist verwirrend, da ist es anders als da. Die Bibel ist ganz von Gott geschrieben. Es ist wirklich nur quasi der Mensch, der es noch aufschreibt, aber es ist eigentlich wie diktiert von Gott. Es ist alles genau so, wie es da drinnen steht, ist passiert. Und dann würden wir, wenn wir die Haltung haben, dann würden wir sagen, und das ist durchaus auch eine berechtigte Haltung, dann würden wir sagen, hey, das ist genau so passiert. Und genau so, wie es da steht, das ist wie die Aussage, die der Text machen möchte. Jetzt könnte ich aber auch auf der anderen Seite sein, im anderen Extrem, dass ich sage, hey, die Bibel ist vom Mensch geschrieben worden, von Menschen geschrieben worden. Und Gott spielt eigentlich da gar keine Rolle oder ist auch ganz eine kleine Rolle. Und das ist wie eigentlich, also das sind einfach irgendwie Leute gewesen, die halt religiös gewesen sind und die haben irgendetwas aufgeschrieben. Und dann ist in so einer Geschichte entstanden und natürlich hat das irgendwie einen religiösen Inhalt gehabt. Aber eben, das ist eigentlich wie sehr menschlich. Und es ist jetzt sehr zugespitzt formuliert, es sind so ein bisschen die zwei Extreme und ich glaube, wir tun uns alle so ein bisschen drin bewegen. Und wenn man jetzt in dieser Haltung wäre, das ist menschlich, dann würde man vielleicht sagen, ja, der Autor, der hat da ganz bestimmte Absichten gehabt, hat nämlich wollen, mit dem aussagen, dass wir, ich weiß gar nicht, was habe ich mir notiert? man würde wie aussagen, oder der Autor befolgt einfach bestimmte Absichten, wollte eigentlich mit dem Text sagen, dass halt wir, dass es klar ist, dass das Volk Israel schlecht ist und dass Gott, wie dann mit dem Prophet probiert hat, quasi das Volk zur Rückkehr bewegen, aber das ist wie eigentlich alles wie nur überlegt und das hat eigentlich wie keine Bedeutung für uns heute. Genau, so ein bisschen die zwei Extreme und ich denke, wir bewegen uns so ein bisschen dazwischen. Genau, ich probiere das die ersten Punkte ein bisschen schneller durchzugehen, weil ich glaube, das Wichtigste ist vor allem im Kontext und das kann uns am meisten helfen an dieser Stelle. Einfach auch nochmal, dass es nochmal gesagt ist, dass ihr auch meine Haltung so ein bisschen wisst, ich bin wirklich persönlich davon überzeugt, dass die Bibel von Gott inspiriert ist, aber ich glaube, dass es von Menschen geschrieben worden ist, dass der Heilige Geist Menschen geführt hat, um die Bibel zu schreiben und dass irgendwie die Bibel auch viel Menschliches beinhaltet. Also auch Geschichten, die mit Menschen sind, die Fehler haben, die Ecken und Kanten haben. Und das, glaube ich, ist auch so das Wertvolle an der Bibel, dass sie eben nicht ein schön geschliffenes, fehlerloses Regelwerk ist, sondern dass wir Geschichten sind mit Menschen wie du und ich, wo Gott mit Menschen unterwegs ist. Und dass das eben auch ehrlich ist und viel spannender ist. Und dass Gott wie mit uns dort so einen Weg unterwegs sein und darum glaube ich, ist eben die Bibel Gottes Wort, weil sie echt ist und ehrlich ist. Genau, dann haben wir den zweiten Punkt gehabt, verschiedene Textarten. Aber das habe ich ein bisschen schneller gemacht. Und zwar bin ich kurz durchgegangen, was gibt es für Textarten im Alten und im Neuen Testament. Es gibt geschichtliche Texte, es gibt poetische Texte, prophetische Texte, Briefe. Und dann auch von ihrer Form, vom Inhalt her, sind es verschiedene Texte. Also Gebet, ist es ein Bericht, ist es ein Gleichnis, ist es eine Vision. Und je nachdem, was für ein Text ist, lohnt es sich auch, ein bisschen mehr zu überlegen, was will der Text eigentlich mir sagen und was geht es eigentlich in dem Text, was ist der wichtige Punkt in dem Text. Und das wollen wir gerade zusammen anschauen, was ist eigentlich das für eine Textart, wo wir der Elisa und die zwei Bären den antreffen. Und zwar ist das das Buch Zweiter Könige. Und ich tue das wieder zusammenfassen, weil das, man nimmt an, dass es wie eigentlich ein Buch war, Erster und Zweiter Könige. Und in diesen Büchern wird eigentlich die Zeit beschrieben zwischen König David und dem Exil in Babylon. Also zwischen dieser heilen Welt quasi mit dem König David, mit dem auch sehr gut dargestellten König, mit dem wichtigen König in Israel. Also wir zwischen dem und dem totalen Tiefpunkt eigentlich von der Geschichte von Israel mit Gott, nämlich im Exil in Babylon. Und um das geht es in diesen Büchern. Wir können da auch wirklich so einen Abwärtstrend erkennen. Es geht wieder um das Volk Israel, sich eigentlich wie entfernt von Gott. Es gibt zuerst Konflikt, das Reich wird geteilt zwischen Nordreich und Südreich. Es gibt ein König nach dem anderen, viele von davon bringen sich auch gegenseitig um, oder der Sohn bringt seinen Vater um und wird dann zum König. Und es gibt ganz wenige Könige, die gut dargestellt werden, wo Positives auch gesagt wird. Und die meisten sind eigentlich schlecht. Und es wird wie gezeigt, hey, also es ist schon eine Auf- und Ab-Bewegung, aber es ist vor allem einfach abwärts, die Bewegung, wo wir können so ein bisschen sehen in diesen Büchern. Es geht wirklich darum, hey, das Volk Israel, was sich vom Guten ins Elend bewegt. Und ich habe eine lustige PowerPoint gemacht. Okay. Was man auch noch sagen kann, es ist wie eigentlich, ich glaube, der Autor von diesem Text, oder die Autoren, ich weiß nicht, die wollen wie auch die babylonische Gefangenschaft, ist wie eigentlich die logische Konsequenz von dem Ungehorsam von Israel. Also wie, das ist so ein bisschen eine Bewegung, die wir erkennen in den ersten und zweiten Königsbüchern. Und man kann auch ein bisschen, das ist jetzt eine Interpretation, das ist jetzt ein bisschen reingelesen, aber man kann eigentlich auch eine Kritik reinlesen. Kritik an den Königen, eine Kritik am Königtum, was das Volk ja so lange gefordert hat, hey, wir wollen einen König. Und eine Kritik an deren ihrer Herrschaft. Und der Text wird wie aus dem Exil, wie rückblickend verfasst. Und man fragt sich vielleicht so ein bisschen, ist das Königtum richtig gesehen? Ist nicht Gott allein eigentlich unser König? Und wie hat es dazu kommen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind, am Tiefpunkt, irgendwo im Exil, vertrieben aus unserer Heimat? Wie hat es dazu kommen? Und man tut wie so ein bisschen reflektieren über die Zeit, wo die Könige gesehen sind, wo Israel einfach ungehorsam war. Genau. Also wie das steht so ein bisschen, und ihr seht, ich tue es schon ein bisschen vermischen, es ist auch natürlich ein bisschen Kontext, aber das ist wie so ein bisschen die Textart, oder Textform, ist die geschichtliche Darstellung von dieser Zeit zwischen König David und dem Exil. Ich habe auch hier ein Durcheinander mit meinen PowerPoints, mit meinem Text. Okay, kommen wir zum dritten Punkt, genau, jetzt haben wir es wieder, zum Kontext. Vielleicht haben Sie das schon mal neu gelesen. I can do all things through a Bible verse taken out of context. Und ich glaube, das ist, was ich dort gesagt habe letzte Woche, ist, dass es mega wichtig ist, den Kontext anzuschauen. Einerseits unmittelbar, was steht eigentlich vorher, nachher, was steht im ganzen Buch, in der ganzen Schrift, die wir hier haben, und was ist auch der Kontext von der ganzen Bibel, was ist wie die Message von der ganzen Bibel zu einem bestimmten Thema oder auch zu jetzt so einer bisschen schwierigen Stelle. Und da habe ich wie auch einfach konkret, genau, wo spielt das Thema im Neuen Testament eine Rolle und wie geht Jesus mit dem Thema um, so als Hilfsmittel, um sich ein bisschen überlegen, hey, was ist eigentlich der Kontext von der ganzen Bibel zu diesem Thema. Und auch hier, wenn wir nochmal kurz zurückschauen, Kontext vom 1. und 2. Könige, ich habe es schon eigentlich ein bisschen erwähnt, um was es geht. Wir haben die Könige im Nord- und Südreich Israels und der Text ist wie als Teil von einer größeren Geschichte, nämlich Israel, was sich entfernt von Gottes Heil. Auch das habe ich schon ein bisschen gesagt. Da gibt es auch mega allgemein zu so wenn du vorgehst, zu einem Kontext oder mal irgendwie Text, wenn du auch so ein bisschen in einem Kontext anschaust, ich würde dir einfach die Videos von Bible Project empfehlen, auf YouTube oder Instagram, ich weiß auch nicht, wo es überall gibt. Da bekommt eine gute Einleitung, hey, was ist das eigentlich, was steht in dem ganzen Buch in, wer hat das geschrieben, was ist das für Zeit? Das ist eine hilfreiche Art, um einfach mal so ein bisschen einen Überblick bekommen über den Kontext von so einem Text. Und genau, ich habe es vorher schon ein bisschen erwähnt, wir haben hier, das ist jetzt die Situation, von dem, wo der Text aktuell ist, wir haben nämlich das ist Israel, links ist das Mittelmeer, rechts die blaue Fläche ist der See Genezareth. Und ihr seht, wie so, und natürlich unten ist das Tote Meer, ihr seht, wie das Blaue ist wie das Nordreich und das Orange, Gelbliche ist das Südreich. Und ich habe es vorher schon erwähnt, es hat wie die Konflikte gegeben und die Reiche haben sich getrennt. Und wir befinden uns jetzt mit dem Elisa in Bethel, oder Bethel steht auf der Karte. Das ist gerade so ein bisschen an der Grenze, ein bisschen nördlich von der Grenze zwischen den zwei Reichen. Und dort befinden wir uns gerade, dass ihr das noch ein bisschen seht. Genau. Das ist eigentlich alles zu der Karte, wo ich glaube, alles sagen. Genau. Das ist wie der Kontext von dieser Situation. Und ihr seht auch dort, ein bisschen rechts unten von Bethel ist Jericho. Und das ist auch etwas, was wir im Kontext noch schnell lesen wollen. Und zwar der unmittelbare Kontext von dieser Stelle ist auch noch wichtig zum Wissen, wenn wir die Textstelle ein bisschen besser verstehen. Und ich lese euch das vor, aus 2. Könige 2, 1 bis 11. Also danke daran, wir sind jetzt in der Teilung und der Elia, kennt ihr sicher auch, ist auch ein wichtiger Prophet gewesen und jetzt geht es eigentlich darum, dass der Elia in den Himmel geht, also von Gott wird er in den Himmel aufgeholt und der Elisa, sein Nachfolger, dann wird wie quasi die Autorität als Prophet über Israel wird das übertragen und wir lassen es. In 2. Könige 1, 2. Könige 2, 1 bis 11. Der Tag war nicht mehr fern. Ah nein, ich kann nur 8 bis 11 lesen. Entschuldigung. Genau, ich könnte das noch allein lesen, daheim in der Wand. Mir ist nur wichtig darum, zu zeigen, wie der Elia in den Himmel aufgeht. Elia rollte seinen Mantel zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und beide gingen trockenen Fußes durch den Fluss. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisha, was kann ich noch für dich tun, bevor der Herr mich von dir wegholt? Elisha bat, ich möchte den Anteil des Erstgeborenen von deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen. Also wie, das ist ein bisschen komisch übersetzt hier, aber es heißt, er möchte eigentlich wie, sein Geist haben, oder er wird sogar mehr als nur sein Geist haben, noch grösser eigentlich wie wirken als der Elia, kann man so ein bisschen salopp sagen. Elia antwortete, du verlangst mehr als in meiner Macht steht. Wenn der Herr es dich sehen lässt, wie er mich von dir wegholt, wird deine Bitte erfüllt werden, sonst nicht. Wenn sie so im Gehen miteinander redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden aus Feuer und trennte sie voneinander und Elia fuhr in einen gewaltigen Sturm in den Himmel. Genau, und dann ist er weg. Und also da sehen wir, wie der Elia weggeht und nachher zeigt sich eigentlich, wie Gott auch den Elisa bestätigt als Prophet, als Nachfolger von dem großen Elia. Und das lesen wir im 12 bis 18. Als Elisha ihn nicht mehr sehen konnte, zerriss er sein Obergewand mitten durch. Er hob den Mantel Elias, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Genau wie Elias schlug er damit auf das Wasser und rief: Wo ist der Gott? Wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisha ging trockenen Fußes durch den Fluss. Die Propheten aus Jericho hatten ihm vom anderen Ufer aus zugesehen und riefen: Der Geist Elias hat sich auf Elisha niedergelassen. Sie liefen ihm entgegen, warfen sich vor ihm nieder und sagten und so weiter. Genau. Und dann ist eine lustige Stelle, dann kommen sie so, und wenn der Elias erst mal suchen, so: Nein, ich kann nicht weg sein. Wir gehen suchen, vielleicht hat Gott ihn irgendwo anders angeführt. Aber der Elisa weiß eigentlich schon, ja, der ist jetzt im Himmel. Und sagt: Hey, die suchen ihn nicht, aber sie wollen unbedingt suchen. Und dann gehen sie ihn suchen und dann finden sie ihn nicht. Und dann, genau. Aber da zeigt sich, wie so gerade das, was der Elia vorher gemacht hat, an dem Fluss, am Jordan, macht es der Elisa auch. Und man sieht, wie die Macht von Elia oder die Autorität von Gott als Prophet zu wirken, die ist wie übertragen worden. Und das sehen auch die Propheten dort in Jericho. Gut, das ist noch wichtig zum Verstehen. Und jetzt lesen wir auch noch, was gerade vorher passiert. Bevor die brutale Geschichte passiert, passiert nämlich noch eine schöne Geschichte. In Vers 19 bis 22. Die Bürger von Jericho kamen zu Elisha und sagten: Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt eine ausgezeichnete Lage. Nur das Wasser ist schlecht. Es verursacht Fehlgeburten bei Menschen und Tieren. Bringt mir eine Schale, eine ganz neue, befahl Elisha, und füllte sie mit Salz. Als sie ihm die Schale gebracht hatten, ging er damit vor die Stadt zu der Wasserquelle und schüttete das Salz hinein mit den Worten: So spricht der Herr, ich mache dieses Wasser wieder gesund. Es wird niemand mehr den Tod bringen und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Seitdem ist das Wasser in Ordnung, bis heute, genau wie Elisha es gesagt hat. Also das ist auch krass, finde ich. Es ist wie der Kontext, also wie der Elisa wird zum neuen Prophet gemacht, dann macht er ein Wunder, er tut wie eine gute Tat machen und dann gerade zack kommt das Nächste und dann verflucht er die Buben und sie werden gefressen. Irgendwie krass. Aber das ist so der Kontext von unserer Stelle. Jetzt werden wir nochmal, wir bleiben aber jetzt beim Kontext. Ja, wir gehen schnell durch. Okay, nein. Ich habe wieder ein paar Folien durcheinander gebracht. Sehr gut. Okay, aber wenn wir jetzt nochmal unseren Text anschauen. Sorry, ich bin gerade am Überlegen, ich mache glaube trotzdem noch schnell das, was ich hier aufgeschrieben habe. Also wir haben den Kontext und wir haben auch den Kontext von der ganzen Bibel und da möchte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich tue es schnell ein bisschen durch. Jetzt gehen wir noch mal schnell zu unserem Text, dass wir den noch mal sehen. Okay, dumm. Also, wir wollen nochmal den Text genau im Kontext anschauen. Ich glaube, es ist ein mega wichtiger Punkt. Wir haben einen neuen Prophet und der Prophet wird sofort hinterfragt von diesen Horden von Jungen. Und es gibt sogar Leute, die das interpretiert haben, die gesagt haben, hey, es können ja auch junge Männer sein. Und das ist schon ein bisschen so, aber wenn man den Text genau anschaut, dann steht wirklich kleine Knaben. Also es ist im Hebräischen ist das Wort klein und das Wort Knaben. Also es sind glaube ich wirklich effektiv junge, sehr junge Männer oder sogar Teenager oder sogar Buben. Genau. Also es ist sehr eine dramatische Stelle und ein Dramatisches, was da passiert. Aber der Elisha, der wird von diesen Buben wird er in Frage gestellt. Sie machen sich lustig über ihn. Sie rufen ihm zu: Glatzkopf, Glatzkopf. Das klingt wie so ein bisschen, wenn man irgendwie auf einen Schulplatz gehen würde und irgendwie, keine Ahnung, ich habe das noch nie so gehört von jemandem, aber vielleicht, wenn ich auf einen Schulplatz gehen würde, dann würde man das mir auch hinterher werfen. Aber was, wieso passiert das? Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit dem, wieso hat er eigentlich eine Glatze gehabt, der Elisha? Und es gibt so Stellen im Moses, wo Menschen das machen, wo sie das bewusst ihre Kopf rasieren, um wie so ein bisschen zeigen, dass sie berufen sind, dass sie wie eine bestimmte Aufgabe haben. Ich finde es so spannend, vielleicht hat das der Elisha gemacht, vielleicht hat er wie seinen Kopf bewusst rasiert. Und es war nicht einfach ein Haarausfall oder so, wie bei mir, sondern er hat wirklich so bewusst sich die Glatze vielleicht zugelegt, um zu zeigen, ich bin wie auserwählt von Gott. Ich habe eine spezielle Funktion von Gott. Und die Buben haben das vielleicht gesehen und haben gesagt, oh, das glauben wir dem nicht. Und es sind wie unmündige Buben gesehen. Und wir könnten sagen, sie sind religiös unmündig gewesen. Sie erkennen wie seine Autorität als Prophet nicht an. Sie lehnen ihn ab. Und wenn sie den Elisa ablehnen als Prophet, der von Gott ausgewählt worden ist für das Amt, dann lehnen sie mit dem eigentlich auch Gott ab. Und sie zeigen das sehr offensichtlich. Sie lehnen Gott ab. Genau, das macht es nicht unbedingt leichter, die Stelle, aber es gibt so ein bisschen einen anderen Kontext. Man könnte sich auch fragen, was wäre, wenn jetzt Gott nicht eingegriffen hat? Vielleicht hätten die Teenie-Buben, vielleicht ein bisschen eine Gang oder so, vielleicht hätten sie den Elisa umgebracht, hätten irgendwie, keine Ahnung, ja, wäre weitergegangen, hätten Gewalt angewendet, hätten ihn umgebracht. Und dann, was wäre denn passiert? Das Volk Israel war wieder ohne Prophet durchgestanden. Was will der Text echt sagen, wenn wir das im Kontext anschauen? Will der Text sagen, Gott bestraft sofort? Oder Gott bestraft kleine, freche Kinder? Ich glaube, das wäre schwierig, wenn man das so würde sagen. Ich glaube, der Text will sagen, Gott hat mit dem Elisa einen größeren Auftrag vor. Und Gott lässt sein Volk nicht im Stich, auch wenn es noch so gottlos ist. Also mit dieser Geschichte wird gezeigt, hey, das Volk ist gottlos. Sogar die kleine Buben machen sich lustig über die Propheten von Israel. Es ist eine Gottlosigkeit im Land. Und mit dieser Geschichte wird das wie auf den Punkt gebracht. Die Menschen wollen nicht mehr von Gott wissen, was gut für sie ist. Und das wird kritisiert. Aber Gott geht wie nicht auf. Er sagt, hey doch, ich will mit dem Elisa weggehen. Ich will, dass mein Prophet am Leben erhalten bleibt. Und ich will den Prophet in das Land schicken, wenn die Leute so gottlos sind. Es ist so ein bisschen vielleicht eine andere Perspektive auf den Text, auch wenn es immer noch nicht ganz aufgelöst ist. Und ich glaube, das schaffe ich auch nicht. Aber was mir auch hilft, ich habe es davor schon... nein, das stimmt, das habe ich noch nicht. Der Kontext von der ganzen Bibel. Und zwar, wenn wir ins Alte Testament schauen, wir sehen den Weg, wo Gott mit seinem Volk Israel geht. Wir sehen einen Gott, der immer wieder kämpft für sein Volk. Und ich glaube, das kommt hier auch ein bisschen zum Ausdruck, dass Gott eben möchte einen Weg mit seinem Volk gehen. Und wenn wir ins Ende schauen, ins Neue Testament, dann können wir die Stelle aus im Licht vom Opfertod von Jesus und von der Auferstehung von Jesus anschauen. Und wir können uns sagen, hey, ja, wir haben Jesus, wir leben in dem neuen Bund mit Jesus und wir müssen nicht mehr so Geschichten erleben. Weil Jesus hat alles gegeben. Da ist ein Gott, der sich klein macht, der Mensch wird, der stirbt am Kreuz, damit er dir und mir begegnen kann. Und so in diesem Blick macht das vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Sinn. Und allgemein kann man sagen, wenn man die Bibel anschaut, Gott ist gerecht, Gott ist loyal. Gott möchte retten, nicht vernichten. Und was ich auch immer wieder wichtig finde, zu sagen, hey, der irdische Tod ist nicht das Ende. Das ist manchmal ein schlechtes Trostpflaster, ich gebe es zu. Aber trotzdem fehlt uns manchmal die Perspektive, dass das irdische Leben nicht alles ist, dass es auch mehr gibt. Und ich würde einen Theologen zitieren, wo ich eigentlich sonst nicht so einverstanden bin mit ihm, aber ich finde, der Satz ist wirklich, bringt es schon auf den Punkt. Alles in der Bibel ist Absicht Gottes, aber nicht alles ist Ansicht Gottes. Also wie mit dem, was ich einfach sage, alles, was da passiert, ist ein Stück weit Absicht Gottes, aber nicht mit allem, was da so steht, ist Gott einverstanden, so wie es da steht vielleicht. Aber ja, ich kann nochmal mit mir diskutieren, ob wir mit dem einverstanden sind oder nicht. Gut, das war der Kontext von der ganzen Bibel. Und jetzt können wir ganz kurz die Kirchengeschichte schauen. Natürlich auch noch lustige Sachen. Und zwar geht es, wie sind Christen oder Kirchenleiter, die halt so Texte dazu geschrieben haben, wie sind die damit umgegangen? Und können wir etwas daraus lernen? Und wir haben tatsächlich zwei Haltungen. Das eine ist, die Erzählung von Elisa und der Bären ist eine Legende. Also wie, ja, es geht wie darum, eine Aussage zu bestärken. Vielleicht das, was ich vorher so ein bisschen gesagt habe, es geht darum zu zeigen, dass das Volk auf einem Abwärtstrend ist. Das Volk bewegt sich weg von Gott und mit dieser Stelle will man das wie auf einen Punkt bringen. Aber es ist eine Legende. Es geht wie nicht darum zu sagen, dass zwei Bären 40 Buben umgebracht haben wegen Gott, sondern es geht darum zu sagen, das Volk ist gottlos und Gott geht mit dem Prophet seinen Weg mit dem Volk. Und die zweite Haltung war, aus den Jungen war eh nicht geworden. Das habe ich recht lustig gefunden, das Gläser. Ich weiß leider nicht, was ist. Es ist mir nur von Martin Forster gesagt worden, dass das irgendjemand gesagt hat. Ich hätte mir so fragen, wer das gesagt hat oder wer das geschrieben hat. Aber ja, kann man auch so sagen. Ja. Vielleicht ist das auch. Ist das ja auch eine gute, richtige Haltung. Oh, die Leute schauen mich schon böse an. Okay, gut. Aber jetzt eigentlich das Wichtigste, wenn ich nochmal das Ganze ein bisschen zusammenfasse. Was mache ich damit? Ich glaube, dass gerade bei schwierigen Stellen lohnt es sich, genauer anzuschauen. Es lohnt sich, nicht einfach nur so eine Stelle aus dem Kontext zu nehmen, sondern wirklich nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, hey, was wird da eigentlich gesagt, um was geht es, auch im Gesamten, im Gesamtbild. Und das Zweite ist, sie bleiben schwierig, das ist so. So Stellen bleiben schwierig, sie bleiben cringe, sie bleiben so Stellen, wo man sich fremdschämt dafür. Ich glaube, das kann man wie nicht ganz auflösen. Aber ich glaube eben auch, dass das ist auch ein Stück weit, Gott bleibt wie, das bringe ich nachher noch. Ja. Und ganz ehrlich, das ist jetzt meine Meinung und ich glaube, das kann man auch hinterfragen. Ich glaube, man darf auch Sachen kritisch sehen in der Bibel. Und ich glaube auch, Gottes Wort bleibt Gottes Wort, auch wenn ich einzelne Geschichten hinterfrage oder nicht wortwörtlich lese. Da bin ich vielleicht ein bisschen liberaler, aber ich glaube, das ist manchmal so. Die Gefahr bei dem ist sicher, dass man sagt, man wird willkürlich. Dass man wie sagt, hey, das passt mir nicht, also ist es nicht von Gott. Und das passt mir, also ist es von Gott. Und ich glaube, da muss man immer wieder einfach gut schauen, hey, um was geht es mir eigentlich? Um was geht es Gott in dem Text? Und das kann ich auch sagen, Gott ist, glaube ich, auch ein Mysterium. Er bleibt erhaben und es gibt immer noch viel an ihm zu entdecken. Also wie, ich glaube, wir können nicht einfach sagen, so und so und so ist Gott, so und so und so macht er das. Sondern ich glaube, es gibt immer noch mehr, was wir an ihm entdecken können. Es gibt immer noch mehr, was wir ihn besser kennenlernen können. Und schließlich auch, ja, was stärkt mein Glauben? Was stärkt mein Vertrauen? Was hilft meinem Glauben? Hilft es, wenn ich immer genau nur die Stellen lese, die schwierig sind? Ich glaube es nicht. Und es gibt noch so viele andere Sachen in der Bibel, so viele Schätze in der Bibel, die mir, glaube ich, noch viel mehr für mein Glaubensleben etwas bringen als so ein Text. Weil ich glaube, dass die wie auch noch mal näher an mir dran sind. Und ich werde mit einem Beispiel abschließen, wo das auch noch mal auf den Punkt bringt. Der Cringe-Effekt, nenne ich das jetzt mal. Das ist ein Bild von einer Dusche. Das ist das Google-Bild. Aber ich könnte euch eine Cringe-Story von mir erzählen. Ich bin mal in einem Fitnesscenter gesehen. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber ich gebe mir. Auf jeden Fall bin ich mal in einem Fitnesscenter gesehen, da haben wir zahlen fürs Duschen. Ich weiß nicht, das ist einfach so das günstigste Fitness-Abo gesehen, 400 Franken im Jahr. Aber man muss halt extra zahlen für Dusche. Und man kann sich ein bisschen vorstellen, wie auf dem Bild, es hat so Duschen gehabt und auf der Wand gegenüber hat es so eine Münzfächer gehabt, man konnte Münzen reinlassen. Und ich habe halt nicht so viele Münzen dabei gehabt. Ich dachte, ja, 10 Rappen länger easy. Ich habe 10 Rappen reingelassen. Und ich glaube, man, es ist so gestanden, man sollte 50 Rappen rein oder so. Aber ich habe herausgefunden, dass es auch mit 10 Rappen funktioniert. Dann bin ich duschen, habe schön eingeseift, zack, Wasser weg. Und ich so eingeseift, so, Aber es war aber noch toll, es hat einfach so eine Wasserhahn gehabt, wo man irgendwie hat den Schlauch anschließen zum Duschen putzen. Und ich habe so gedacht, ja, easy, gehe ich halt unter dem Wasserhahn und gehe mich irgendwie so abspielen. Und in dem Moment kommt jemand rein und sieht mich unter dem Wasserhahn so nackt irgendwie voll eingeseift am mich abspielen. Also wirklich eine peinliche Story. Und ich habe mir überlegt, hey, die Person, die jetzt da reingekommen ist, was denkt die echt von mir? Was ist das für ein komischer Typ, der sich da unter so einem Wasserhahn duscht? Und ich glaube, so ist es manchmal, wenn wir so Stellen lesen in der Bibel, oder wenn wir nur so Stellen lesen, oder einfach nur so eine mega crazy Story lesen, und dann denken wir, so ist Gott. Ich glaube aber, nein, das ist nie das ganze Bild, sondern ich bin jetzt, ja okay, ich bin schon jetzt komisch, aber ich bin nicht einfach irgendwie ein komischer Typ, der sich irgendwie duscht unter einem Wasserhahn. Das war ja einfach ein Moment gewesen, wo man mich gerade entdeckt hat dabei. Und so geht es uns vielleicht auch, wenn man so eine Cringe-Story wirklich einfach so ganz einzeln lesen und nicht das ganze Bild anschauen. Dann denke ich mir, was ist das für ein komischer Gott? Was ist das für eine komische Story? Und darum lohnt es sich auch, das ein bisschen in einem gesamten Bild zu sehen. Genau. Und mit dem fünften Punkt, eigentlich wollte ich schließen. Ich wollte noch beten. Und ich möchte euch einladen, mitzubeten. Und genau, dann geht es nachher weiter. Ja, Gott, du bist und bleibst manchmal ein Mysterium. Du bleibst manchmal unfassbar und unergründlich und deine Werke sind manchmal unverständlich für uns. Und so Geschichten sind schwierig zu verstehen. Und gleichzeitig zeigst du dir, offenbarst du dir uns immer wieder sehr deutlich, auch in der Bibel und gerade auch in Jesus. Und ja, Jesus, so wollen wir wirklich auch immer wieder den Blick auf dich richten und uns auf das konzentrieren, was du gemacht hast. Und ja, so, ich glaube, das, so können wir einfach immer wieder auch zu dir kommen und dafür wissen, du willst mit uns unterwegs sein, du willst mit uns einen Weg gehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du uns auch hilfst, manchmal so Stellen zu verstehen, dass du uns auch manchmal einsichtig bist, dass du uns auch die Sorgen und die Nöte, die wir dir bringen, dass du auch uns hilfst, damit umzugehen. Und ja, so möchte ich dir wirklich bitten, dass du einfach mit uns den Weg gehst und dass wir dafür wissen, du begleitest uns auf dem Weg. Du willst mit uns wie vorwärts gehen. Du willst uns immer tiefer reinführen in das Vertrauen zu dir. Und ja, so bitte ich dich einfach um die Sage für die Zeiten, wo wir so Stellen lesen. Um die Sage auch für Zeiten, wo wir andere Stellen lesen, wo wir ermutigt werden. Dass wir einfach dürfen mehr und mehr dich erfassen, mehr und mehr dich erkennen. Amen.